Höchstwerte morgen nur 13 bis 20 Grad. Es ist 10.05 Uhr.
SWR 2 Eckpunkt.
Kein Duft von frisch gemähtem Gras. Was es heißt, den Geruchssinn zu verlieren. Von Sandra Helmecke.
Zitronenmelisse. Die rieche ich ganz stark. Das ist hier ein Ilex, der gelb blüht. Ja, da rieche ich auch etwas.
Ursula Schlotthauer entdeckt ihren Garten neu. Mit der Nase. Für sie keine Selbstverständlichkeit. Erst seit diesem Frühjahr kann sie wieder riechen.
Ich öffne das Fenster jeden Morgen ganz, ganz weit und denke, jetzt muss ich was riechen. Und dann war es eines Tages so, sieh mal da, ich kann etwas wahrnehmen. Nicht ein Hauch von Frühling lag dann in der Luft und das war also beglückend. Und wahrscheinlich rieche ich wirklich nur 50% davon, aber ich bin schon sehr dankbar und beglückt darüber, dass ich das wahrnehme. Die Hyazinthe kann ich gleich mal abpflücken. Ich schwebe auf Wolke 7.
Der Geruchssinn kommt langsam wieder. 3 Jahre lang hatte Ursula Schlotthauers Nase ihr hartnäckig jede Information verweigert. Ob das Fleisch noch gut ist, ob das Hemd in die Wäsche muss. Kein Kaffeeduft konnte sie am Morgen beflügeln, kein Männerparfum sie in Erregung versetzen, kein Rosenduft sie für ihre Gartenarbeit belohnen. Dabei hatte sie früher eine besonders feine Nase gehabt. Bis zum Juli 2002.
Es war ganz einfach ein ganz deftiger Virusinfekt, den ich mir in Berlin aufgelesen hatte und der bis zu 40 Grad ging und der sich auf der Lunge abspielte. Danach war es eigentlich für mich erstmal fast normal, dass man 2-3 Tage nichts roch und nichts schmeckte.
Doch auch nach 2 Wochen konnte sie weder riechen noch schmecken, auch wenn sie viel Knoblauch ins Essen tat oder sich besonders stark parfümierte.
Ich habe mich dann an der Uniklinik Lübeck angemeldet und als ich dann dort erschienen wurde, Riechversuch gemacht und es war alles recht negativ. Dann sagte mir der dort gerade behandelnde Arzt, machen Sie sich keine Hoffnung, dass Sie jemals wieder riechen können. Im ersten Augenblick habe ich gelächelt über den ärztlichen Kollegen und gedacht, na recht psychologisch recht unklug, dahin geworfen und musste innerlich mehr lachen, aber abends habe ich dann doch weinend im Stuhl gesessen, weil mir bewusst wurde, das ist wohl ernsterer Natur. Das hat mich doch sehr schockiert.
80.000 Menschen melden sich in Deutschland jedes Jahr mit Riechstörungen beim Hals-Nasen-Ohrenarzt. Ursula Schlotthauers Fall ist ganz typisch. Wie bei ihr fängt es bei vielen mit einem grippalen Infekt an. Professor Thomas Hummel von der HNO-Universitätsklinik Dresden.
Der kann auch relativ banal sein, also eine ganz leichte Grippe kann auch hier schon zu einem kompletten Riechverlust führen. Hier sind vor allen Dingen Frauen betroffen, Frauen sehr viel stärker als Männer und Frauen in einem Alter jenseits des 50. Lebensjahres. Also hier ist eine Häufung da, die wir nicht genau verstehen. Die zweite Hauptursache wären Riechstörungen nach einem Unfall. Ein Unfall kann zum Beispiel einen Sturz auf den Kopf bedeuten und da vor allen Dingen einen Sturz auf den Hinterkopf und es führt dann zu einer Quetschung der Hirnteile, die für Riechen zuständig sind, oder zu einem Abriss der Riechfasern. Auch das kann zu einem kompletten Riechverlust führen.
Auch Entzündungen der Nasennebenhöhlen können den Geruchssinn schädigen oder ganz zerstören. Oft schleichend und unmerklich. Das Niederschmetternde für die betroffenen Patienten, nur bei wenigen hilft eine starke lokale Cortisonbehandlung und auch nur dann, wenn sie möglichst rasch eingeleitet wird. Für alle anderen gibt es bisher keine Therapie, deren Wirksamkeit nachgewiesen ist, auch wenn seit einigen Jahren verstärkt danach geforscht wird. Die Abteilung Riechen und Schmecken an der HNO-Universitätsklinik Dresden gehört zu den führenden Forschungsinstitutionen im Bereich der Riechstörungen. Hier wird zum Beispiel versucht zu klären, ob der Riechverlust womöglich das frühe Symptom einer anderen Krankheit wie Alzheimer oder Parkinson ist, ob Medikamente den Riechverlust verursacht haben oder ob es einfach eine Frage des Älterwerdens ist. Denn mit zunehmendem Alter lässt der Riechsinn, genauso wie der Gehörsinn oder der Sehsinn, nach. In über 80% der Fälle gelingt es, die Ursache der Riechstörung zu bestimmen. Doch viel mehr können die Ärzte an der Uniklinik Dresden nicht für die Patienten tun. In der Behandlung gab es auch hier noch keinen durchschlagenden Erfolg. Die Prognosen für eine Heilung stehen bei Unfallopfern am schlechtesten.
Von diesen Patienten bessern sich etwa nur 10-20% im Laufe der Zeit. Die Prognose ist dagegen relativ gut bei Leuten mit einer Riechstörung, die im Verlauf von einer Grippe, von einem grippalen Infekt aufgetreten ist. Da bessern sich etwa 60-70% der Patienten. Allerdings, und das muss man auch dazu sagen, die Besserung des Riechvermögens erstreckt sich hier über einen sehr langen Zeitraum. Es geht oft über Jahre weg und es geht nur in ganz kleinen Schritten voran.
Auch bei Ursula Schlotthauer hat sich das Riechen erst nach Jahren wieder gebessert, ohne ersichtlichen Grund. In ihrer Selbsthilfegruppe für Geruchlose wird sie dafür beglückwünscht. Aber man schaut auch ein bisschen neidisch auf sie. Die Gruppe besteht im Kern aus 5 Frauen. Neben Ursula Schlotthauer sitzen Bärbel, Marlies, Dora und Caroline.
Ja, ich bin 38 Jahre alt und bei mir ist es im Jahr 2000 zum ersten Mal aufgetreten. Also es war nicht von einem Tag auf den anderen. Ich hatte so einen allergischen Zustand, Nase dicht und Augentränen, und das hatte ich über mehrere Tage. Und in dem Zusammenhang, so meine ich, ist es dann passiert, dass es dann komplett weg war. Und seit Sommer 2000 bin ich sozusagen ohne Geschmacks- und Geruchssinn.
Ich kann seit 5 Jahren auch nicht mehr riechen. Dann bin ich zum Hals-Nasen-Ohrenarzt gegangen und der hat mit mir einige Riechtests gemacht und war sehr erstaunt, dass ich überhaupt nichts riechen konnte. Dann hat er zu mir gesagt, gucken Sie doch mal bitte auf Ihren Beipackzettel von Ihrem Medikament. Ich leide am Bluthochdruck und nahm damals das Medikament Azacomp. Und siehe da, es stand drauf, völliger Geruchs- und Geschmacksverlust. Und bis heute hat sich da eigentlich nichts getan. Ich muss sagen, ich kann einige Gerüche nehme ich wahr. Und zwar, wenn ich auf den Wochenmarkt gehe, den Fischgeruch, den nehme ich richtig wahr.
Ja, ich habe etwa seit 15 Jahren chronischen Schnupfen. Und ich bin damals von Stuttgart hierher gezogen. Und da hat ein HNO-Arzt gemeint, also das könne einfach von der Klimaumstellung kommen. Das ist aber nicht wieder weggegangen. Und dann habe ich irgendwann in der Zeitung gelesen, dass sich diese Selbsthilfegruppe gründet. Und dann habe ich gedacht, da sollte ich mal hingehen. Vielleicht kann ich da von anderen Patienten was erfahren.
Auch Bärbel kann seit einigen Jahren kaum Gerüche wahrnehmen. Stattdessen tritt bei ihr ein anderes lästiges Phänomen auf.
Bei mir ist es so, dass ich seit circa 5-6 Jahren das gemerkt habe, dass ich was anderes roch, als das da war. Ich saß zum Beispiel im Konzert und riech plötzlich Bratkartoffeln. Sehr merkwürdig. Und ich kann mir das nicht erklären. Ich riech dann manchmal Kaffee, obwohl ich weder an Kaffee denke, noch es ist irgendwo weit und breit Kaffee zu sehen. Ob das nun Kaffee oder Zigarettenrauch oder Chemie oder Benzin oder wie auch immer, irgendwas was Komisches rieche ich dann.
Da handelt es sich wahrscheinlich um Geruchsphantome, Geruchshalluzinationen, die auftreten in Abwesenheit von der Riechquelle. Diese Riechphantome stellen wir uns so vor, dass sich hier gewisse Anteile des Riechens, Riecheindrücke zurechtbasteln. Also in Abwesenheit von einer externen Stimulation, dadurch, dass diese externen Reize fehlen, kommt es hier zu einer Spontanaktivität in diesen Hirnteilen, die dann oft zu relativ unangenehmen Gerüchen führen, die auch oft wieder ganz einheitlich sind. Also was diese Patientin erlebt, dieser Bratkartoffelgeruch oder dieser Geruch nach Verbrannten, sowas ist eigentlich ganz typisch für diese Geruchsphantome.
So unterschiedlich die Beschwerden und die Ursachen der Betroffenen sind, alle Frauen der Selbsthilfegruppe haben eine ähnliche Odyssee von einer Arztpraxis zur nächsten hinter sich. Da die Schulmedizin keine wirksame Therapie bereithält, haben sie es mit Alternativmedizin versucht. Homöopathie, Akupunktur, Bioenergetik, nichts half. Sie mussten sich auf einen Alltag ohne Geruchssinn einrichten.
Da wird man auch ein bisschen unsicher. Man geht also öfter in die Dusche und man macht wer weiß was alles, nicht? Damit man eben nicht unangenehm auffällt.
Also ich lasse dann meinen Mann schnuppern am T-Shirt. Das muss er, ob ich es wechseln muss.
Klar, oder auch die Fenster aufmachen.
Ja, das Lüften im Haus. Ich denke immer, wenn ein Fremder nun kommt, dass der jetzt sagt, oh, hier stinkt es oder irgendwie, nicht? Ich lüfte also jetzt häufiger als sonst. Und wenn meine Tochter dann kommt und dann sage ich, wie riecht es hier bei uns im Haus? Ist alles noch in Ordnung? Also die frage ich sehr oft. ob alles noch okay ist.
Ich rieche zum Beispiel Fäkalien und schlechte Sachen rieche ich nicht. Und das ist natürlich ganz tückisch, auch wenn man irgendwelche Lebensmittel vielleicht hat, wo man sonst geschnuppert hat, nee, ist nicht mehr gut. Also was ich alles so wegschmeiße, lieber einmal mehr als zu wenig.
Mir fällt gerade ein, wenn mein Mann so im Schnüffeln ist, das macht mich ganz verrückt, wenn er plötzlich, wir sitzen so und er macht, und ich denke, das macht mich ganz aggressiv, weil ich rieche nichts und ich denke dann, oh Gott, jetzt brennt's hier oder so.
Und ich habe das Gefühl, bei mir könnte das Haus anfangen zu brennen. Also es würde ich erst nach Stunden riechen. Ich würde nie. Ich rieche jetzt nicht, wenn ich die Herdplatte anlasse. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Bügeleisen nicht ausschalte, oder das würde ich überhaupt nicht riechen. Und das finde ich schon ein bisschen so beängstigend.
Aber wir haben durch die Selbsthilfegruppe ja also auch die Anregung bekommen, dass wir jetzt Rauchmelder haben. Also ich habe jetzt seitdem auch Rauchmelder installiert. Das haben wir ja mal hier besprochen, dass das eigentlich auch ganz wichtig ist.
Feuermelder installieren, häufig duschen oder lüften. Es gibt Tricks, den Alltag zu meistern. Wirklich belastend sind andere Situationen. Für jede der fünf Frauen gibt es unterschiedliche Momente, in denen der so oft unterschätzte Sinn besonders fehlt. Bei Bärbel sind es die Restaurantbesuche.
Dass man eben nicht mehr fein schmecken kann. Ich gehe gerne gut essen und schmeckt dann letzten Endes alles ziemlich gleich. Ich ärgere mich dann schon, dass man nicht die Sahne rausschmeckt oder den Rotwein, der in der Soße ist, oder Sherry oder was auch immer. Sagen wir mal so, das Essen verliert so an Bedeutung. Man stumpft denn in der Beziehung ein bisschen ab.
Viele Patienten mit Riechstörungen nehmen an Gewicht zu. Weil die Befriedigung durch den Geschmack fehlt, versuchen sie das auszugleichen, indem sie mehr essen. Andere verlieren ganz die Lust an den Mahlzeiten und ziehen sich zurück, berichtet Thomas Hummel.
Wenn Sie überlegen, das Essen stellt ja auch tatsächlich so den ganz großen Teil von unserem Leben und auch von unserem sozialen Leben dar. Das ist für viele Leute sehr belastend. Dadurch, dass sie nicht mehr schmecken können, sind für sie ganz viele gesellschaftliche Anlässe uninteressant. Also weshalb in ein Restaurant gehen mit Freunden. Sie geben einen Haufen Geld aus für wenig. Da ist dann schon so ein gewisser sozialer Rückzug auch zu verzeichnen und das letztlich dann auch in diese leichte Depression mündet.
Dass Geruchlosigkeit in die Depression führen kann, mag den Laien verwundern. Der Professor für Hals-Nasen-Ohrenkunde ist mit dem Phänomen vertraut.
Wenn wir unsere Patienten befragen, dann sind es etwa 70% der Patienten, die Zeichen von einer milden Depression zeigen, dadurch, dass sie nicht mehr riechen können. Es ist natürlich, wir haben ausgewählte Patienten hier, also zu uns kommen ja nur Patienten, die auch tatsächlich stark beeinträchtigt sind dadurch. Und das lässt sich auch einfach dadurch erklären. Aber insgesamt deutet es schon darauf hin, dass Riechen und die Stimmungslage sehr eng miteinander verknüpft sind.
Düfte lösen Emotionen aus. Was Caroline am meisten vermisst, sind die Gerüche, die sie früher glücklich gemacht haben.
Frisch gemähtes Gras, das habe ich so geliebt. Das hat so einen bestimmten Duft und ich erinnere mich da noch dran. Und dieser Duft weckt auch so bestimmte Gefühle. Und das ist schon irgendwie weg. Das vermisse ich wirklich.
Wenn Sie einen Duftstoff wahrnehmen, dann sind gerade mal zwei Verschaltungen notwendig. Und diese Riechinformation ist mitten in Ihrem Emotionszentrum. Also wenn man so will, wenn man die Amygdala, den Mandelkern als Emotionszentrum bezeichnen will, dann sind es nur ganz kurze Wege von der Nase zu diesem Hirnteil. Das ist noch so eine andere Besonderheit, die das Riechen auch von anderen Sinnen unterscheidet. Die Riechinformation muss nicht durch den Thalamus. Der Thalamus ist eine Struktur, die gewissermaßen die Informationsverteilung im Gehirn kontrolliert. Und das Riechen geht hier genau an diesem Hirnteil vorbei und geht direkt zu Ihren Emotionszentren. Das erklärt auch, weshalb Gerüche so eine starke emotionale Komponente haben. Also es gibt nur wenige Gerüche, zu denen wir keine Meinung besitzen. Also denen wir nicht sagen, es riecht jetzt lecker oder es riecht eher unangenehm.
Und das bedeutet eben auch, wer weniger riecht, hat ein ärmeres Gefühlsleben.
Wenn wir unseren Geruchssinn verlieren, dann fehlen uns auch emotionale Reize. Unsere Emotionalität wird dadurch stumpfer. Die Welt wird zweidimensionaler, wenn Sie so wollen. Sie verliert so eine Dimension, es bricht so was weg. Das ist für viele Leute extrem belastend. Was vorher bunt war, wird auf einmal schwarz-weiß. So kann man es ausdrücken.
Das gilt allerdings nicht für alle Patienten gleichermaßen. Wie belastend der einzelne Patient den Verlust des Geruchssinns empfindet, ist individuell sehr verschieden. Das hängt davon ab, ob sich der Verlust schleichend oder plötzlich einstellt, aber auch davon, wie gut der Geruchssinn vorher entwickelt war oder welche Bedeutung er im Leben hatte. Insgesamt jedoch fällt auf, dass Frauen weit mehr unter dem Verlust leiden als Männer. Eine Vermutung der Riechforscher: Frauen riechen aus genetischen Gründen besser als Männer.
Das ist schwer zu untersuchen und es gibt in der Tat auch nur ganz wenige, auch nicht wirklich überzeugende Daten, die das stützen würden. So ein anderer Faktor ist dann natürlich die Sozialisation, also dass Frauen, die auch heute in unserer heutigen Gesellschaft öfter mit Lebensmitteln und mit Küche und Kochen zu tun haben als Männer, auch wenn wir glauben wollen, dass es nicht so ist, im wirklichen Leben ist es tatsächlich so, dass hier Sozialisation auch wieder eine Rolle spielt, die letztlich dazu führt, dass Frauen besser riechen als Männer. Und ausgehend davon, dass hier für Frauen das Riechen eine größere Rolle spielt als für Männer, egal aus welchem Grund, ob es genetisch ist oder sozialisiert ist, da kann man sich auch gut vorstellen, dass hier ein Riechverlust von Frauen ganz anders erlebt wird als von Männern. Einfach weil das Ausgangsniveau ein ganz anderes ist. Einmal die Frauen stürzen gewissermaßen von 100 Meter auf den Boden, während Männer das aus 5 Meter Höhe nur tun.
Oft ist es der Geruch der geliebten Menschen, den die Patienten vermissen. Manche Frauen beschreiben, wie ihnen früher der Nackenduft des Partners Gefühle von Vertrauen und Geborgenheit gab. Oder wie der ganz besondere Geruch des gemeinsamen Bettes oder der Wohnung bei ihnen ein Gefühl von Zuhause und Gemütlichkeit ausgelöst hat. Bei vielen lässt sogar das sexuelle Begehren in der Partnerschaft nach. Ursula Schlotthauer hatte in den 3 Jahren ohne Geruchssinn keinen Partner. Ihre langjährige Ehe war einige Jahre davor auseinandergegangen. Und obwohl sie sich nach einer neuen Partnerschaft sehnte, hat sie alle Vorschläge für Verabredungen ausgeschlagen. Nach der Trennung war sie verunsichert. Und die Unfähigkeit zu riechen hat diese Verunsicherung noch verstärkt.
Ich bin Einladungen aus dem Weg gegangen, weil ich mich selbst erstmal nicht riechen kann und den Partner auch nicht. Das bedeutet für mich Kontrollverlust und dass ich da im Ungewissen tappe. Ich denke, um eine partnerschaftliche Beziehung einzugehen, da muss man sein normales Kontrollsystem schon haben. Das finde ich ganz wichtig. Die Zuneigung, die hängt natürlich auch mit dem Riechen zusammen. Das kann ja nur zustande kommen, wenn man den Geruch des Partners gerne macht.
Jetzt, mit wiederkehrendem Geruchssinn, kam auch ihre Neugier auf Männer wieder. Zwischen der Geruchlosigkeit und dem Wieder-Riechen-Können lag jedoch eine Zeit, die fast noch schlimmer war als das Gar-nicht-Riechen-Können. Ursula Schlotthauers Nase nahm Gerüche nur verzerrt wahr. Eine Erfahrung, die ganz typisch ist für die Regenerierungsphase.
Kaffee und Abgase haben den ähnlichen Level, auch Nikotin. Diese drei, kann man eigentlich sagen, riechen alle drei unangenehm in der gleichen Richtung. Und dann kommt auch der Geruch des schlechten Öls wieder, das sich also so auswirkt, dass es noch 100%ig schlechter riecht, als vorher schon gerochen hat. Aber man ist beglückt darüber, dass man überhaupt was riecht. Selbst Güllegeruch, selbst da ist man froh, obwohl das ja nicht die schönsten Gerüche sind, aber dieses Aha-Erlebnis, da ist wieder was.
Diese verzerrten Gerüche, diese Fehlgerüche, die haben auch einen Namen, die heißen Parosmin. Kaffee riecht nicht mehr nach Kaffee, sondern Kaffee wird als zum Beispiel als ekelhaft unangenehm erlebt. Gleichzeitig werden andere Gerüche, wie Vanille meinetwegen, als genau der gleiche ekelhafte, unangenehme Geruch wahrgenommen. Also viele Gerüche riechen ähnlich und riechen ähnlich unangenehm. Das ist eigentlich klassisch bei diesen Parosmin. Diese Parosmin, also diese Fehlgerüche, finden sich ganz oft bei Patienten mit einer Riechstörung nach einer Grippe, also nach einem grippalen Infekt, im Stadium der Regeneration. Also hier sieht es so aus, dass unmittelbar nach dem Infekt das Riechvermögen komplett erloschen ist und dann langsam wiederkehrt, aber die Patienten gewissermaßen so ein Jammertal durchschreiten müssen, indem diese Parosmien auftreten. Es wird sowas gerochen, aber es wird fehlinterpretiert. Und die Vorstellung ist die, oder eine Vorstellung ist die, dass hier das Muster, das wir brauchen, um Vanille als Vanille zu erkennen oder Zimt als Zimt zu erkennen, dass dieses Muster eben noch nicht voll ausgeprägt ist. Man kann sich so vorstellen, zum Beispiel diese im Stadium der Regeneration, dass hier von diesem Riechalphabet, das wir brauchen, um Rose wahrzunehmen, also R, O, S und E, dass hier von diesem Riechalphabet gewissermaßen die Vokale fehlen, Es wird zwar etwas wahrgenommen, aber es wird nicht Rose wahrgenommen, sondern Riss.
Kaffeegeruch zum Beispiel setzt sich aus 600 bis 800 verschiedenen Einzelgerüchen zusammen. Davon kommen aber nicht alle in der Nase an, während sich der Geruchssinn noch regeneriert. Deshalb werden vor allem komplexe Düfte nur verzerrt wahrgenommen. Dass sich die Riechzellen in der Nase überhaupt wieder regenerieren können, ist fast ein medizinisches Wunder, sagt Thomas Hummel.
Das ist eine Besonderheit beim Riechen. Die Riechzellen sehen aus wie ganz normale Nervenzellen. Und Nervenzellen können sich normalerweise nicht nachbilden. Während wir uns unterhalten, fallen uns gewissermaßen Riechzellen aus wie Haare und neue wachsen nach. Und das passiert unser ganzes Leben lang. Und das ist eine Besonderheit dieser Riechzellen, dass die Riechzellen sich aus den Basalzellen wieder neu bilden können. Und das ist auch die Hoffnung für Leute mit einem Verlust des Riechvermögens.
Solange es keine anerkannt wirksame Therapie bei Riechstörungen gibt, bleibt den Patienten nur die Hoffnung, dass die eigene Nase diesen Regenerationsprozess von selbst leistet. Auch die Frauen in Ursula Schlotthauers Selbsthilfegruppe haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Alle wissen genau, was sie tun würden im Falle der Heilung.
Ich würde an Gardasee fahren. Ich mochte den Geruch am Gardasee immer so gerne. Der war so süßlich und nach Melonen und nach... Das fand ich herrlich. Da würde ich hinfahren.
Und dann würde ich essen gehen, irgendwie so mit ganz vielen Gewürzen, so orientalisch, was weiß ich. Aber ich denke mal so hauptsächlich in die Natur rausgehen und duften, an meinem Kind riechen. Also es wäre eine gigantische Freude, wenn es wieder da wäre. Ich glaube, ich würde heulen vor Freude dann, ganz bestimmt.
Je länger die Riechstörung bleibt, desto geringer allerdings werden die Chancen, dass sich das Riechvermögen wieder regeneriert. Doch es gibt auch nach Jahren immer wieder Überraschungen, selbst bei den Patienten mit den schlechtesten Prognosen, den Unfallopfern.
Also hier hatten wir vor kurzem einen Patienten mit einer Riechstörung nach einem Unfall. Und da lag die Riechstörung, der Unfall lag 7 Jahre zurück. Und nach den 7 Jahren kam das Riechvermögen dann wieder. Quasi aus dem Nichts ist es wieder aufgetaucht und heute riecht dieser Patient wieder komplett normal.
Und es gibt etwas, das jeder selbst für so ein Wunder tun kann. Schnüffeln, riechen üben. Am besten an verschiedenen Duftfläschchen mit ätherischen Ölen.
Weshalb es hilft, wissen wir nicht genau. Wir hatten aber vor kurzem eine Studie durchgeführt, die zeigt, dass Patienten, die schnüffeln an 4 verschiedenen Gerüchen, wir haben ja 4 verschiedene Gerüche empfohlen, dass die nach einer Weile deutlich besser riechen als Patienten, die nicht schnüffeln. Da scheint allerdings eine große Rolle zu spielen, dass es konsequent durchgeführt wird. Also nur ab und zu mal irgendwas riechen, scheint da nicht zu reichen, sondern es muss offenbar ritualisiert werden, dass hier morgens und abends an einer Reihe von verschiedenen Gerüchen, Düften geschnüffelt wird.
Ursula Schlotthauer war sehr konsequent. Ihr Wille, ihr Riechvermögen wiederzuerlangen, war groß. Und so schnüffelte sie jeden Morgen und jeden Abend an Eukalyptus, Orange, Pfefferminz und Jasmin. Sie ist fest davon überzeugt, dass ihr das geholfen hat, ihren Geruchs- und Geschmackssinn wiederzuerlangen. Das erzählt sie beim Zubereiten ihres Abendessens.
Und vor allen Dingen, dass man auch selbst die Hoffnung nicht aufgibt und sagt, ich rieche sowieso nicht, sondern dass man sich immer wieder zwingt, auch dieses Riechen bewusst wahrnehmen zu wollen. So, jetzt ist die Suppe fertig. Ich schmecke, sie ist für mich zu wenig gesalzen. Und dann schmecke ich den Rauchgeschmack von diesen Würstchen, die da drin sind. Also ich werde nicht das Volle schmecken, aber ich habe so eine Andeutung von Linsen jetzt auf der Zunge. Und natürlich die Petersilie. Die ist ganz toll zu schmecken. Lecker.
Essen, kochen, Leute einladen. All das macht Ursula Schlotthauer heute wieder Spaß. Und sie genießt ihre Spaziergänge bewusster denn je.
Dass man den Frühling riecht, dass man diese verschiedenen Luftqualitäten so wahrnehmen kann. Also für mich persönlich bedeutet das schon viel. Und das macht den Unterschied, ob man wieder in der Natur lebt oder ob man doch teilweise außen vor steht. Ich meine, viele vermissen das gar nicht und riechen auch gar nicht, sind sich dessen nicht bewusst, würde ich sagen. Aber wenn der Geruch fehlt, wird einem das eben umso schlimmer bewusst, dass was fehlt. Hier rieche ich das Gras, das frisch gemähte.
In SWR 2 Eckpunkt hörten Sie »Kein Duft von frisch gemähtem Gras«, was es heißt, den Geruchssinn zu verlieren, von Sandra Helmecke. Das Manuskript zur Sendung finden Sie auch im Internet unter www.swr2.de/eckpunkt. Morgen um 10.05 Uhr hören Sie »Partnersuche mit Parship« ins Beziehungsglück per Internet.